Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. An einem wunderbaren Herbsttag, zumindest in Potsdam-Babelsberg. Ich hoffe, Sie haben es genauso schön bei sich wie wir hier. Was haben wir heute für Sie? Wir reden über das ganz wichtige Thema für die Landwirtschaft heute, natürlich die Vogelgrippe. Und hoffen, da auch mal die Frage klären zu können, wo kam das Virus denn eigentlich her? Kommt es wirklich aus den Zuchtanlagen der Geflügelzüchter? Oder wird es von Wildvögeln eingetragen? Also was ist Ursache, was ist Wirkung? Das ist eine Frage, die wir klären. Und natürlich die Frage, kann man nicht einfach auch Gänse und Hühner und so weiter, kann man die nicht einfach impfen? Warum geht das nicht? Wir reden über ein aufsehenerregendes Video, wo ein Biologe herausgefunden hat, dass Wanderratten auf die Jagd gehen nach Fledermäusen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Und ein tolles Buch, das ich gerade lese, Die Spur des Silbers, da geht es genau darum, nämlich die Frage, wie ist das Silber in unsere Welt gekommen? Wo wird es abgebaut? Unter welchen Umständen? Was ist alles passiert, bevor Silber zum Beispiel aus Minen im heutigen Bolivien zu uns nach Europa gekommen ist? Und kann man Silber überhaupt immer noch guten Gewissens verschenken zu Weihnachten? Fragen über Fragen und viele Antworten natürlich hoffentlich heute bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Kennerspiel. Im Scannerspiel zu gewinnen, ein Buch, das Ihrer inneren Gelassenheit auf die Sprünge helfen soll. 7 Rituale für das persönliche Glück, Dankbarkeit und innere Ruhe von Federica Avanzi und Simone Masserini. Wenn Sie das interessiert, ein Buch, das Sie entspannt zurücklassen wird, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scanner unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
So, guten Morgen, Mareike.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, na. Von wo aus rufst du denn an?
Aus Bad Liebenwerda.
Oh. Da gibt es doch dieses großartige Mineralwasser.
Sehr gut.
Ja, sag mal, trinkt ihr das denn eigentlich auch? Also ich frage deswegen, weil ich bin ursprünglich aus Niedersachsen, aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Und da gibt es das gute Bad Pyrmonter Wasser.
Natürlich trinken wir das hier auch.
Ist das so?
Ja, wir trinken das, aber ich bin ganz ehrlich, ich trinke auch mal andere Wässer.
Was? Du gehst auch mal fremd?
Ja.
Und was sagen die Nachbarn?
Ach, das wissen die doch gar nicht.
Nee, das ist heimlich. Und dann, aber du weichst jetzt nicht aus, weil ich bin wirklich, was Wasser angeht, bin ich wirklich Purist und sage, ich verstehe das nicht, warum in Restaurants in Brandenburg oder in Berlin Wasser aus Frankreich oder aus Italien serviert wird.
Ja, wissen Sie, ob das daher ist?
Nee, das weiß ich natürlich auch nicht.
Ja. Man muss es nur gut verkaufen.
So sieht's aus. Mareike, hier kommt Frage Nummer 1. Erst nach der dritten Frage gibt's den Buchpreis.
Okay. Jo.
Fische fallen nicht auf optische Täuschungen rein. Wir Menschen lassen uns von Illusionen täuschen. Fische fallen aber nicht auf optische Tricks herein, wie Forschende der Universität Wien zeigen. In ihren Experimenten reagieren die Tiere nicht auf eine bekannte Größenillusion, anders als Menschen. Das liegt laut den Forschenden vermutlich daran, dass für Fische das Abschätzen von Größen keine Rolle spielt. Sie achten bei Feinden und Gefahren eher auf vertraute Formen.
Also ich muss mal sagen, ich habe keine Ahnung und würde einfach mal raten. Es stimmt.
Und es stimmt, ist in diesem Fall falsch.
Oh, okay.
Nee, also Fische gehen tatsächlich optischen Täuschungen auf den Leim. Womit hängt das zusammen? Wahrscheinlich mit ihrer Lebensweise. Die leben in Gewässern mit vielen Feinden und müssen Größen und Umgebungen schnell einschätzen. Optische Täuschungen, da fallen die schon drauf rein. Mareike, trotzdem vielen Dank. Gruß nach Bad Liebenwerda.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss, tschüss. Dann haben wir hier Andreas. Hallo, Andreas.
Hallo.
Morgen. Andreas, von wo rufst du an?
Aus Leipzig.
Oh, wie schön, aus Leipzig. Wie ist denn mal, ich nehme mal an, das Leipziger, Achtung, jetzt kommt dieses Wort, Stadtbild. Gestern Abend, Andreas, wie war das? Warst du draußen zu Halloween?
Wir haben auf dem Hof ein Feuer gemacht und da war das Stadtbild sehr schön.
Waren viele Leute bei euch und haben irgendwie so mit Masken und Hexen und Vampire und so, kamen die bei euch vorbei?
Ja, es waren schon ein paar. So 4, 5 Grüppchen kamen vorbei.
Okay, sehr schön. Also Andreas, 2 Fragen liegen noch vor dir. Hier kommt schon mal die erste.
Schlangen pinkeln feste Kristalle. Statt flüssigem Urin scheiden Schlangen feste, kristallähnliche Strukturen aus. Ein Forschungsteam der Georgetown University in Washington untersucht diese Ausscheidungen genauer und analysiert die sogenannten Urate von 20 verschiedenen Schlangenarten. Dieser feste Urin gilt als evolutionäre Anpassung, die den Tieren hilft, Wasser zu sparen.
Tja, ich würde mal sagen, warum nicht? Ja, ich würde sagen, das stimmt.
Warte mal, muss ich mal umdrehen, weil ich weiß es selber nicht. Ja, du hast recht. Aber ist doch unglaublich. Ja? Ich meine, bei uns Menschen, da wird Harnsäure zum Problem, wenn sie sich im Blut zu stark anreichert. Ne? Harte Kristalle in Gelenken oder Nieren, Gicht, Nierensteine, ganz schlimm. Und deswegen versuchen die Forscher jetzt, ein besseres Verständnis zu bekommen von den reptilientypischen Harnsäurestrukturen, um genau solche Erkrankungen wirksamer behandeln zu können. Andreas, die Frage der aller Fragen kommt hier, die dritte Frage.
Musik aus unseren Teenie-Jahren prägt am stärksten. Eine weltweite Studie von finnischen Forschenden zeigt, dass die Jugend ein Sweet Spot ist. In dieser Zeit machen Menschen besonders emotionale Erfahrungen. Entsprechend stark und gefühlsbetont bleiben die musikalischen Erinnerungen. Das Ergebnis der Befragungen zeigt, die Lieder mit der größten emotionalen Bedeutung stammen meist aus der Jugendzeit.
Oh, das ist schwer, Andreas. Ne? Also vom Namen her bist du einer von uns, ein Boomer, 60er geboren, ne?
Ja, späte 70er.
Späte 70er, gut. Weil Andreas, Thomas, Stefan, das sind ja auch Namen, die in den 60ern schon dabei waren. Späte 70er, okay, gut. Ost- oder westsozialisiert?
Ostsozialisiert.
Mhm. Also als du so Teenie warst, was
kurz
war...
Kurz nach der Wende.
Hm? Kurz nach der Wende, okay. Mhm.
Genau, also...
Geiersturzflug.
Mich hatte die Frage sofort gecatcht. Also ich habe auf jeden Fall Musik, bei der ich emotional reagiere, die genau aus der Zeit stammt.
Könntest du zum Beispiel sagen, irgendwas ist, ich weiß, es ist immer schwer, wenn man nach Musik gefragt wird.
Es gibt Lieder zum Beispiel von Radiohead, die mich immer wieder kriegen.
Mhm, und das war genau in der Zeit, wo du das gehört hast.
Genau.
Ja, und was wäre, wenn wir dich jetzt reingelegt hätten?
Da würde ich mich fragen, was wäre...
Haben wir aber nicht, du hast recht. Nee, alles richtig, genau. Die Forscher aus Finnland haben fast 2000 Personen befragt nach etwas, wo Andreas, du und ich instinktiv sofort sagen, na klar, natürlich hat für uns Musik eine besondere persönliche Bedeutung, die wir als Teenies gehört haben. Ne? Im Schnitt wurde das Lied am meisten genannt, als die Personen, was die Personen gehört haben, als sie 17 Jahre alt waren. Also 17 muss irgendwie ein Jahr sein. Ein Alter sein, in dem wir ganz besonders drauf abfahren, auf Musik. Andreas, jetzt hast du ein schönes, entspannendes Buch gewonnen. Da geht es um Dinge, wie man im Alltag die eigene Dankbarkeit trainieren kann, als Form der Achtsamkeit. Das ist so, da werden 7 einfache Rituale erklärt, so eine Mischung aus Buddhismus, Yoga, Philosophie, ein bisschen wissenschaftliche Forschung ist auch dabei mit dem Fazit, wer für die kleinen Dinge des Alltags dankbar ist, wird sich bald glücklicher durchs Leben bewegen. Das Buch heißt 7 Rituale für das persönliche Glück von Federica Avanzi und Simone Masserini, erschienen bei Vivida Books. 160 Seiten würden im Buchhandel fast 15 Euro kosten. Aber ich versuche dir jetzt noch dieses Angebot zu machen und es dir wieder abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du weißt, du kannst jetzt aufhören, schick mal dir das Buch oder du setzt es aufs Spiel. Dann hast du bei der nächsten Frage, wenn du die richtig beantwortest, am Ende beides, Buch und Abo oder beides verloren.
Ich mache auf jeden Fall weiter.
Hier kommt Frage Nummer 4.
Computerspeicher aus Shiitake-Pilz. Der Shiitake-Pilz als echter Allrounder. Das Pilzmyzel sendet elektrische Signale fast wie unser Gehirn. Forschende der Ohio State University nutzen sein Netzwerk, um daraus einen Pilzcomputer zu bauen. Dieser Computer funktioniert auch nach dem Trocknen noch sehr genau. Außerdem ist der Shiitake-Pilz so robust, dass er sogar Strahlung aushält. Ideal für Luft- und Raumfahrt.
Das ist schwierig. Also ich habe neulich mal ein Video gesehen, wo ein Pilz irgendwie Xylophon oder sowas spielt, mhm, durch die elektrischen Signale, die ja aussendet, irgendwie umgewandelt worden sind. Der Teil stimmt, aber nach dem Trocknen, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Deswegen würde ich sagen, das stimmt nicht.
Also fühlst du mir zählen, dass wir nochmal gucken, also, auch nach dem Trocknen, ja genau, kannst du dir nicht vorstellen. Gut, Andreas, aber in diesem Fall hast du nicht recht. Ich fand deine Erklärung absolut korrekt, ja, aber es ist tatsächlich wahr. Also man kann tatsächlich einen Computerspeicher aus Shiitake-Pilzen bauen. Aktuelle Teile eines Computers, die jetzt noch aus Metall sind, können vielleicht irgendwann aus Naturmaterialien hergestellt werden. Also dieser Pilzcomputer zeigt dann, dass Technik und Natur zusammenpassen könnten. Was wird das dann machen mit den großen Tech-Firmen, die bisher nur auf Silikonchips setzen? Wir werden sehen. Andreas, danke, dass du bei uns warst.
Gerne
wieder. Ne, ganz schönes Wochenende in Leipzig und bis zum nächsten Mal.
Okay.
Mach's gut. Tschüss, tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Auf Radio 1. Und die Profis sind heute gar nicht ihre einzige Chance, seriöser Wissenschaft zu begegnen. Heute beginnt nämlich die Berliner Wissenschaftswoche oder wie wir Profis auf gute Deutsche sagen, die Berlin Science Week. Ja, das ist crazy. Und damit Sie jetzt richtig FOMO kriegen, habe ich mir eine Linguistin eingeladen. Die macht da mit. Dr. Barbara Schlücker ist Professorin für deutsche Grammatik und eine der, Achtung, Speakerinnen. Ja, yeah, auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Wozu noch Grammatik in der Schule. Guten Morgen, Frau Schlücker.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wozu noch Grammatik in der Schule? Das ist ja eine tolle Frage für alle, die immer noch rätseln, ob man Grammatik mit 2 M schreibt oder 2 T. Aber Sie fragen sich das doch nicht ernsthaft, oder?
Nee, ich frage mich das eigentlich nicht ernsthaft, weil das ist ja völlig klar, dass wir Grammatik in der Schule brauchen, weil wir natürlich Grammatik ganz allgemein brauchen. Grammatik oder ohne Grammatik keine Sprache. Und ohne Sprache würden wir uns ja jetzt zum Beispiel auch schon gar nicht verständigen können. Hm. Und insofern ganz klar, das frage ich mich nicht ernsthaft, weil es so klar ist.
Fangen wir noch mal ganz vorne an mit der Definition. Was ist das alles, was wir unter diesem Begriff Grammatik verstehen?
Ja, bei der Grammatik denken wir, glaube ich, zuerst immer erstmal an den Satzbau, an die Syntax. Aber Grammatik ist sehr, sehr viel mehr. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn wir danach überlegen, warum brauchen wir Grammatik in der Schule? Zum Beispiel die Überlegung, welche Laute können wir überhaupt kombinieren, damit es ein Wort gibt? Wie kann man Wörter zusammensetzen? Warum kann ich aus grün grünlich machen, aber nicht aus schön schönlich? Und was ist der Unterschied zwischen Wasserleitung und Leitungswasser? Ja, sind beides dieselben Wörter drin, trotzdem bedeutet es was Unterschiedliches.
Okay. Vielleicht können wir hier mal einhaken. Warum wachsen denn an einem Apfelbaum keine Baumäpfel?
Je nachdem, was Sie dran nehmen. Sie könnten natürlich jetzt überlegen, was gibt es für Äpfel. Es gibt Äpfel, die am Baum wachsen in einer anderen Welt oder unter BotanikerInnen. Vielleicht gibt es auch Strauchäpfel. Und dann könnte ich ja damit diesen Unterschied klar machen. Ja, und dieses Spiel zwischen was steht zuerst, was steht zu zweit, das ist etwas, was Kinder eigentlich auch schon relativ früh, also so bevor sie in die Schule gehen, ganz gut erlernen und damit spielen. Und sich also damit auch spielerisch schon unbewusst mit Grammatik beschäftigen.
Und so eine Frage wie, was ist das Gegenteil von alt? Ist es neu oder ist es jung? Ist auch das Grammatik?
Auch das ist Grammatik und das ist ganz wichtig, dass man sieht, Grammatik sind nicht nur die Regeln, sondern bei der Grammatik gehen wir natürlich auch schnell in den Wortschatz über. Wenn wir so ein Beispiel haben wie erinnern, heißt es eigentlich sich an etwas erinnern oder sich einer Sache erinnern? Und dann habe ich auch noch sowas wie jemanden an etwas erinnern. Ja, und um damit angemessen umgehen zu können, muss ich mich natürlich ein bisschen mit den grammatischen Regeln beschäftigen.
Ja, weiß ich nicht. So als Muttersprachler würde ich sagen, eigentlich nicht. Wozu muss ich die Grammatikregeln kennen? Ich weiß doch instinktiv, was richtig ist, bin ja aufgewachsen. Ja, und wenn ich mal einen Fehler mache, dann weiß dem Toni sein Vater trotzdem, was ich meine. Ist Grammatiklernen nicht nur was für Leute, die anderen Sprache beibringen wollen?
Also ganz klar, dafür brauchen wir das und dafür brauchen wir das auch in der Schule. Kann man vielleicht damit irgendwie anfangen zu sagen, naja, für den Fremdsprachenunterricht, da gibt es glaube ich auch nicht so viel Zweifel, dass wir das brauchen. Und wenn ich eine Fremdsprache lerne, dann tue ich das ja implizit oder auch explizit, indem ich das vergleiche mit der mit den Regeln meiner eigenen Sprache. Insofern ist es auch da wichtig, dass ich diese Regeln überhaupt kenne. Und Realität in der Schule ist natürlich auch, dass da ganz viele Leute sitzen, die Deutsch eben nicht als Muttersprache, nicht als Erstsprache lernen. Ja? Also auch dafür brauchen wir das. Aber wenn ich noch auf Ihre Frage zurückkommen können, ja natürlich, brauchen wir das zum Beispiel, wenn es um die Zeichensetzung geht. Ja, das ist ja etwas, was sie nicht von Natur aus automatisch lernen. Aber wenn wir überlegen, wie zum Beispiel Kommas gesetzt werden, das ist eine rein grammatische Frage. Ja?
Mhm. Den meisten Menschen, behaupte ich mal, reicht doch heute zur Kommunikation, was man bei WhatsApp und auf Insta so gerade so eben unterkriegt. Also Briefe mit der Hand, vermute ich mal, sind so gut wie ausgestorben. Längere Texte, habe ich mir sagen lassen, lassen sich viele längst von ChatGPT schreiben, in der Hoffnung, die KI macht keine Grammatikfehler. Ist Grammatiklernen, wenn man sich das alles anguckt, heute wirklich noch eine Investition in die Zukunft?
Ja, absolut. Denn also zum einen, was jetzt die KI angeht, muss man sich überlegen, es geht ja nicht nur ums Schreiben. Wir haben ja vier Modalitäten. Wir schreiben, aber wir lesen auch, wir sprechen und wir hören auch. Und nur diese eine Modalität, das Schreiben, ja, die kann ich mir von der KI möglicherweise ersetzen lassen. Bei allen anderen, beim Hören und beim Sprechen, nützt mir das ja gar nicht. Also schon deswegen, ja, ich muss mich ja auch im mündlichen Sprachgebrauch angemessen ausdrücken, brauche ich die Grammatik. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich also schreiben und Texte verfassen können, ist natürlich eine ganz essentielle Kulturtechnik. Und natürlich weiß ich, dass viel mit der KI gemacht wird. Aber ich glaube, es ist ganz elementar, dass wir dieses Schreiben lernen nicht verlieren. Ja? Schreiben und Texte verfassen, Texte konzipieren, das hat auch wahnsinnig viel mit Wissenserwerb zu tun. Denn nur dann weiß ich ja auch, worum es geht.
Die ganze Podiumsdiskussion mit dem Titel Wozu noch Grammatik an der Schule, die können Sie live erleben auf der Berlin Science Week. Die Berlin Science Week beginnt heute, aber diese Veranstaltung ist am 6. November. Die Uhrzeit ist wichtig, 18.50 Uhr an der FU Berlin, das ist dicht getaktet, das Programm. Also 6. November, 18.50 Uhr FU. Und Barbara Schlücker wird mitdiskutieren, sie ist an der FU Professorin für deutsche Grammatik. Und danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und falls Sie musikalisch ähnlich sozialisiert sind wie ich, ja, dann ist Ihnen der Name Rattus Norvegicus ganz bestimmt ein Begriff. Rattus Norvegicus, so hieß das 1977er Stranglers-Album mit den großen Hits Hanging Around und Peaches. Rattus Norvegicus ist der lateinische Name für die Wanderratte, also die wilde Stammform unserer Laborratten. Wanderratten sind Allesfresser. Ich habe gelernt, Fleisch steht nur selten auf ihrem Speiseplan. Es sei denn, es handelt sich um leckere, lebende Fledermäuse. Die fängt eine Wanderratte sogar im Flug. Wie sie das macht, hat der Biologe Florian Glotzer-Rausch dokumentiert. Er ist Gastwissenschaftler am Museum für Naturkunde Berlin und im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung unterwegs. Herr Glotzer-Rausch, guten Morgen.
Ja, guten Morgen nach Berlin.
Hatten Sie einen Verdacht, dass Wanderratten sowas tun oder war das ein Zufallsfund?
Nein, das war ein reiner Zufallsfund im Rahmen einer anderen Studie, die meine Kollegin Anja Bergmann dort in Segeberg gemacht hat. Mhm. Und wir hatten parallel eine Videoanlage installiert. Und da ist das dann aufgetreten. Wir waren also selber völlig erstaunt darüber.
Sie haben da in Segeberg ein Winterquartier von Fledermäusen beobachtet. Und dazu hatte die Kollegin einen schwarzen Vorhang am Eingang aufgehängt. Wozu das?
Das war nicht die Kollegin mit der Studie, die hat Soundaufnahmen gemacht.
Ach so.
Aber wir haben das Schwärmen dieser Fledermäuse dort noch näher beobachten wollen und haben dann eben eine Videoanlage an die beiden Einflüge installiert, um das zu sehen, welche Arten da reinfliegen. Und um den Kontrast zu verstärken, gab es dann Theaterstoff an die Wand. Und das haben die Ratten sofort ausgenutzt.
Und dann haben Sie gesehen, wie Ratten diese Vorhänge als Kletterhilfen nutzen, ja, um an die Fledermäuse ranzukommen. Also deswegen meine Frage. Heißt das, erst die Intervention der Wissenschaftler, also das Aufhängen des Vorhanges, hat den Ratten den Weg zu ihrer Beute ermöglicht?
Ja, dann ist es so gewesen. Also solche großen Säugetieransammlungen wie diese schwärmenden Fledermäuse an den Kalkbergen in Norddeutschland, die locken natürlich eine ganze Reihe verschiedener Prädatoren an. Da kommen Eulen, da kommen auch Hauskatzen und aus dem Grund, dass da Hauskatzen die Fledermäuse schon mal gefangen haben vor vielen Jahren, sind solche Einflugbauten gemacht worden, um das den Räubern möglichst schwer zu machen. Und normalerweise würden die Ratten da nicht hochklettern können. Aber das wussten wir nicht, dass die Ratten dort so aktiv sind und sofort ihre Chance erkannt und genutzt haben.
Mhm. Dann ist das also gar kein natürliches Verhalten von Ratten, Fledermäuse zu fressen?
Das kann man so jetzt auch nicht sagen. Die Ratten sind totale Opportunisten, Nahrungsopportunisten. Und das haben wir ja auch gelernt, als wir uns näher denn mit dem Phänomen beschäftigt haben, dass sie, wenn Nahrungsressourcen da sind, sich diese erschließen. Und es gibt sogar eine ganz alte Studie, die wir gefunden haben vom Tokio Fischmarkt. Das haben wir dann die Sushi-Ratten genannt, die dort über 80% Fisch dann gefressen haben, weil sie eben die Möglichkeit dort hatten. Also sie sind gar nicht mal so an pflanzliche Nahrung gebunden, wie man das vielleicht so denken mag.
Mhm. Nun sind Sie als Biologe der Profi, ich bin nur der mit dem gesunden Halbwissen aus Wikipedia und da steht, Ratten reicht für gewöhnlich pflanzliche Kost. Dass Wanderratten überhaupt lebende Tiere jagen, war das bekannt?
Das war uns jetzt so nicht bekannt und vor allen Dingen nicht mit der Perfektion, die wir da gesehen haben. Da haben wir schon gestaunt, also dass sie sozusagen erstens im Dunkeln und zweitens dann ja auch aufrecht balancierend auf den Hinterbeinen in die Luft greifend, also diese Fledermäuse da in diesem Einflugbau wegholen, das war sehr erstaunlich. Also man kennt es, das Problem von Inseln im Pazifik hauptsächlich oder Neuseeland, wo Ratten, also die Hausratte und auch die Wanderratte, dann Seevogelpopulationen stark dezimieren. Problem, was wir zunehmend auch bei uns hier oben an der Küste dann haben, nicht? Wenn die Eier geholt werden und die Jungen.
Ja, verstehe. Aber wenn der Vorhang wieder weg ist und die Videokameras abgebaut, dann haben die Ratten wieder einen anderen Speiseplan?
Ja, das haben wir natürlich sofort gesehen. Also wir haben dann sofort auch eingegriffen. Also wir haben erstmal gedacht, okay, das ist jetzt eine einzelne Ratte, die jetzt sehr speziell was gelernt hat. Wir kennen das in Segeberg auch, dass da dann ab und zu der Waldkauz kommt und Fledermäuse fängt, der lernt das dann, das ist ein Einzelindividuum. Aber wenn man sich klar macht, dass Ratten auch in Gruppen auftreten, das haben wir uns dann ja auch näher angeschaut, solche Gruppengrößen, dann kann das ja auch sein, dass sich solche Informationen schnell in so einer Gruppe rumsprechen, die lernen das dann und dann ist es eben nicht nur ein Tier, was auf Jagd geht, sondern 15 bis 60, die dann in so einer Gruppe dann da leben können.
Die Ratte frisst, was auf den Tisch kommt. Und wenn das frische Fledermäuse sind, fressen freche Ratten eben frische Fledermäuse. Die Beobachtung eines Biologen, Florian Glosser-Rausch, hat das dokumentiert. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank. Viele Grüße.
Die eine oder andere von Ihnen dürfte sich in den letzten Wochen gefragt haben, sag mal, wo ist eigentlich Omas altes Silberbesteck? Das muss noch in irgendeiner Anrichte rumliegen, oder? Der Silberpreis geht nämlich gerade durch die Decke. Seit Jahresbeginn ist der Preis für Silber um mehr als 50% gestiegen. Und wenn Sie das Silber zu Hause gefunden haben, dann kann Ihnen der Historiker und Journalist Dr. Tilman Bendikowski verraten, wo es höchstwahrscheinlich herkommt. Er hat nämlich die Spur des Silbers verfolgt, so heißt das Buch, das er drüber geschrieben hat. Herr Bendikowski, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Herr Kakowski.
Spannendes Buch. Ich habe es leider nur bis zur Hälfte geschafft bisher. Und da lese ich von Kriegen, Folter, Sklaverei, Ausbeutung, Gier, Gewalt. Wollen Sie den Juwelieren so kurz vor Weihnachten das Geschäft verderben?
Oh, beileibe nicht. Und das wird mir auch nicht gelingen. Also wenn, dann ist es der hohe Silberpreis, den Sie gerade erwähnt haben, der den Schmuck so teuer machen wird. Aber nein, das Silber, und das kommt im Buch zwischendurch immer auch vor. Und deshalb ja die Jagd und die Gier auch. Silber ist ein ganz besonderes Metall. Es ist das Metall, was am schönsten glänzt und es hat sozusagen eine Karriere als Schmuck seit Jahrhunderten und die Karriere ist noch lange nicht vorbei und ich glaube auch dieses Jahr 22.
Und ich habe wahnsinnig viel gelernt bei Ihnen, wo das mal herkam, wie es nach Europa kommt, wie es in Europa auch gefördert wurde. Das alles lernt man in Ihrem Buch. Warum haben Sie die Geschichte des Silbers erforscht und nicht die des Goldes?
Werde ich ständig gefragt. Also Silber gilt als kleine Schwester des Goldes, ist aber für die Weltgeschichte viel, viel wichtiger. Also die gesamte, das, was wir heute Globalisierung nennen, was in der frühen Neuzeit anfing, dass die Waren und Menschen um die ganze Welt strömen, das lag am Silber, niemals am Gold. Mit Gold wurde nie bezahlt. Also niemand ist im Mittelalter auf den Markt gegangen mit einer Goldmünze, auch im 18. Jahrhundert nicht. Silber war das Material, aus dem die Münzen waren, die weltweit Geltung hatten. Alles hing am Silber. Und wenn man eine Wirtschaftsgeschichte der Welt, eine Sozialgeschichte, eine Kulturgeschichte, eine Mentalitätsgeschichte schreibt, von Piraten und Sklaven und Königen, dann hängt das alles am Silber. Ich habe es vorher übrigens auch nicht gewusst.
Was hat Sie am meisten überrascht, als Sie angefangen haben zu recherchieren? Wo kommt das Silber eigentlich her, als Sie angefangen haben, die Spur des Silbers zu verfolgen?
Am meisten war ich überrascht. Also überlegen wir mal, wenn wir heute auf die Bahn warten oder auf den Bus irgendwo und der kommt nicht. Die Logistik. Also wenn Sie um 1550 irgendwo in dem spanischen Kolonialreich in Peru und Mexiko Quecksilber oder Silber bestellt haben oder Waren, dann hatten Sie Wege von 1,5 Jahren, bis das in Sevilla in Spanien ankam. Aber die Spanier und dann andere Nationen haben eine Logistik entwickelt, um die ganze Welt, schon im 16. Jahrhundert, dass Waren und Menschen und Geld sich bewegte. Das hat mich fasziniert, aber dann natürlich auch die unglaubliche Gier, die seit Jahrhunderten rund um dieses Edelmetall besteht. Also Piraten erwähne ich ja nur am Rande, Schmuggler.
Mhm. Gibt es denn überhaupt so etwas heute wie sauberes Silber, also bei dem ich davon ausgehen kann, dass es nicht den Inkas geraubt wurde oder den Juden in Europa, dass dafür nicht Minenarbeiter mit Quecksilber vergiftet wurden?
Naja, ich habe, Sie haben gerade das Familiensilber, ich habe hier auch, das ist der Silberlöffel meiner Großmutter, habe ich immer dabei. Also wir wissen gar nicht, was da drin steckt. Dieses Silber wurde über Jahrhunderte immer wieder neu geformt, also eingeschmolzen und zu etwas anderem gemacht. Also das kann Silber aus dem Harz oder aus dem Mansfelder sein oder aus den Vogesen des Mittelalters. Das kann aus dem spanischen Kolonialbesitz des 16., 17. Jahrhunderts sein. Das kann aber auch irgendwie eingeschmolzenes Ratssilber des 18. Jahrhunderts sein. Oder Sie erwähnten es, die Nazis haben nach dem Novemberpogrom von 1938 den jüdischen Deutschen das ganze Silber abgenommen und auch vieles eingeschmolzen. Es kann aber auch sagen aus DDR-Raubzügen oder Schmuggelkram. Und das alles ist sozusagen immer wieder in neuer Form aufgetaucht. Und wenn ich diesen Löffel in der Hand halte und ans Ohr halte, dann könnte er die Geschichte von Jahrhunderten der Welt erzählen.
Es gibt auch in Ihrem Buch eine DDR-Geschichte des Silbers. Warum wurde denn einst Silber aus der DDR nach Westdeutschland geschmuggelt?
Ja, also erstmal gibt es natürlich auch eine Raubgeschichte. Also im Zuge der Bodenreform nach dem Weltkrieg ging natürlich viel Silber sozusagen in Staatsbesitz über und das auch nicht mal mit rechten Dingen. Was Sie meinen, ist interessanterweise, dass in den 80er Jahren, Silber hat bis heute einen industriellen Wert. Ist nicht nur schön, um den Hals zu hängen, dieses Material, sondern das braucht man für verschiedene industrielle Produkte. Und in der DDR war es vor allen Dingen die Mikroelektronik, also die Halbleiter. Und in den 80er Jahren gab es eine Krise an diesem Edelmetall. Und dann setzte die DDR-Regierung den Einkaufspreis für das Silber dermaßen hoch, dass ganz viele DDR-Bürger ihr Silber zur Münze brachten und dafür gute Ostmark bekamen. Und das Verhältnis des Silberpreises Ost und West war so dermaßen unterschiedlich, dass man selbst zum offiziellen Umtauschkurs D-Mark gegen Ostmark in West-Berlin immer noch Gewinn machte. Und dann sah man häufig auch Diplomaten aus Osteuropa, mit großen Koffern, die sozusagen das Silber eingetauscht hatten und dann das Unmengen von DDR-Mark nach West-Berlin brachten. Mhm. Also der Schmuggel lohnte sich, weil in DDR das Silber zu diesem Moment wahnsinnig erfolgt.
Verstehe, da habe ich das falsch gesagt. Es geht umgekehrt. Es wurde in die DDR reingeschmuggelt, das Silber.
Genau,
es wurde reingeschmuggelt. So richtig, ja.
Und dann hat die DDR zu hohem Preis verkauft und mit dem Geld ist man nach West-Berlin gegangen, hat dafür harte D-Mark gekauft.
Verstehe. Und der aktuelle Silberpreis, Sie sind ja nun Experte. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also es sind immer zwei Aspekte. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber was ich immer kenne als Historiker, was immer klar ist, Krisenzeiten heißt immer Flucht ins Edelmetall. Also Gold ist ja lange schon, wird ja immer teurer. Das gilt jetzt auch für das Silber. Und das habe ich im Buch auch, Vorsicht Leute, Vorsicht, hinter solchen Sachen steckt häufig auch viel Spekulation. Deshalb bin ich froh, dass ich das Honorar für das Buch in Euro bekommen habe und nicht in Silber.
Sehr schön. Also ist eine spannende Geschichte mit vielen Piraten und Abenteuern. Die Spur des Silbers geschrieben hat sie Dr. Tilman Bendikowski, der Historiker und Journalist. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Ich komme gerade zurück aus meiner alten Heimat, aus dem Agrarland Niedersachsen. Und da ist die Vogelgrippe derzeit natürlich Dauerthema. Bis hin zur Frage, ob man die Weihnachtsgans besser jetzt sofort kaufen sollte, weil man Angst hat, dass bald keine mehr übrig sind, weil alle gekeult werden müssen wegen der Vogelgrippe, die sich ausbreitet, immer noch, auch in Brandenburg. Da mussten Geflügelzüchter schon bei uns hier in Brandenburg mehr als 140.000 Tiere töten. Und da fragen sich viele Tierfreunde natürlich, muss das sein? Geht das nicht anders? Und wir geben die Frage weiter an an den Veterinär-Virologen Professor Dr. Tim Harder vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, dem Friedrich-Löffler-Institut auf der Greifswaldinsel Riems. Herr Harder, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Es gibt Tierseuchen, an denen sterben die Tiere gar nicht. Wie ist das mit der Vogelgrippe H5N1? Was macht das mit Hühnern und Gänsen?
Es macht eine systemische Infektion. Das heißt, wenn der Vogel auf das Virus trifft, werden im Laufe der Infektion, die sich sehr rasch ausbreitet, alle Organe des Vogelkörpers betroffen, auch das Gehirn beispielsweise. Und infolge der massiven Organschäden stirbt der Vogel.
Wo kommt denn dieses Virus diesmal her? In Brandenburg streitet sich der BUND gerade mit den Geflügelzüchtern über die Herkunft. Was sagen Sie?
Ja, wenn wir ein bisschen weiter ausholen können, dann müssen wir sagen, es stammt aus dem Ende der 1990er Jahre aus Südostasien. Dort ist dieses Virus das erste Mal nachgewiesen worden und von dort aus hat es sich verbreitet. Es ist also dort nicht eingegrenzt worden, konnte nicht eingehegt und ausgerottet werden. Es stammt ursprünglich aus Geflügelhaltung in diesen Regionen, sprang dann Anfang der 2000er Jahre auf Wildvögel und Zugvögel über und breitet sich seitdem eigentlich wellenartig über Asien, Europa, Afrika und neuerdings auch die Amerikas bis in die Antarktis aus.
Und jetzt, also das aktuelle Virus in Brandenburg, ist das eingetragen worden? Kann man das ganz sicher bestimmen oder kommt es aus den Geflügelzuchtfarmen?
Wir können mit Sicherheit sagen, dass es nicht aus den deutschen Geflügelhaltungen stammt. Dieses Virus wurde auf breiter Front in verschiedenen europäischen Ländern fast zeitgleich eingetragen. Wir haben Nachweise aus Italien, wir haben Nachweise aus dem Baltikum, aus Polen, aus den Niederlanden, sodass man das sicherlich nicht auf eine spezifische Haltung zurückführen kann. Dieses Virus ist bereits seit längerem in der Wildvogelpopulation, mindestens Wochen und Monate, und hat sich jetzt sozusagen des Vogelzugs bemächtigt, um dann auf einer breiten Welle zu reiten Richtung Westen.
Warum kann man da nichts gegen tun? Können so Nutzvögel, können Hühner und Gänse nicht einfach geimpft werden gegen die Vogelgrippe?
Ja, mittlerweile können sie das. Wir haben Impfstoffe und wir haben vor allen Dingen auch einen rechtlichen Rahmen der EU, der das zulässt. Frankreich ist der Vorreiter und hat seit 2 Jahren begonnen, seine Entenpopulation zu impfen und sieht auch Erfolge in einem Rückgang der Ausbrüche in dieser Population. Allerdings wird das mit vielen Problemen erkauft, die besonders im finanziellen Bereich angesiedelt sind. Die Planung und Umsetzung so einer Impfkampagne hat die Franzosen nahezu 100 Millionen Euro pro Jahr gekostet.
Wow, das heißt also, alle Franzosen zahlen was über die Steuergelder?
So ist es. 85% dieser Kampagne hat der französische Staat bezahlt, 15% die Entenproduzenten. Hm. Und Jahr für Jahr nimmt nun der staatliche Anteil ab und der Produzenten zu.
Könnten wir das in Deutschland auch machen? Gibt es den politischen Willen dazu?
Das müssen Sie die Politiker fragen.
Ja, was sagen Sie denn? Sollten wir es machen?
Wir müssen wirklich klug entscheiden und uns überlegen, wo eine Impfung wirklich Sinn machen könnte. Mhm. Aus unserer Sicht sind das vor allen Dingen langlebige Geflügelpopulationen, also zum Beispiel die Legehennen oder Tiere, die im Zuchtbereich sitzen, Großelterntiere, Elterntiere. Und vor allen Dingen Freilandhaltung. Also Legehennen liegen ja auch mit den Mobilstellen beispielsweise zumindest teilweise im Freiland. Wir haben die Freilandhaltung obligat bei der Gänseproduktion. Mhm. Das wären so Ansatzpunkte, die für eine Impfung in Frage kommen.
Warum erwischt die Vogelgrippe diesmal auch Tausende von Kranichen, vor allem im Linumer Teichland, also nicht weit weg von Berlin? Mhm.
Das können wir nicht genau sagen. Wir vermuten, und es klingt ein bisschen romanhaft, aber das ist im Moment die beste Erklärung. Es ist ein schicksalhaftes Ereignis. Virus und Kranichpopulation sind in den Vorjahren sich im Grunde nicht intensiv begegnet. Immer war das Virus noch nicht da, als die Kranichpopulation hier war oder umgekehrt. Wir wissen aber, dass es Einzelfälle bei Kranichen auch in den Vorjahren auch in Deutschland gegeben hat. Es ist aber niemals zu so einer großen Ausbreitungswelle gekommen. Das ist also etwas Neues, deutet darauf hin, dass diese Kranichpopulation voll empfänglich ist. Das heißt also auch in der Vergangenheit keine Auseinandersetzung mit diesem Virus gehabt haben kann.
Dann nochmal zu meiner Eingangsfrage. Muss man sich Sorgen um die Preise machen? Haben Sie Ihre Weihnachtsgans schon gekauft?
Tatsächlich ja, das haben wir. Auch aus einer deutschen Produktion tatsächlich. Mehr Werbung darf ich nicht machen, fürchte ich. Aber es ist natürlich so, die Zahlen, und da ist es selbstverständlich, dass jedes Huhn, jede Ente, jede Gans, die infolge der Geflügelpest stirbt, ein Tier zu viel ist. Aber wirtschaftlich gesehen und in der Geflügelproduktion müssen Sie wirtschaftlich rechnen, stellen diese bislang 500.000 oder 600.000 getöteten Tiere nur einen sehr kleinen Prozentteil der gesamtproduzierten Tiere dar. Und wirtschaftlich gesehen ist der Verlust noch gering. Insofern würde ich auch keine Einflüsse auf die Marktpreise im Moment erwarten.
Also keine Hamsterkäufe?
Absolut nicht. Da ist kein Bedarf, Eier zu horten oder dergleichen.
Okay. Das ist schon mal gut. Ja. Das sagt der Veterinär-Virologe Professor Dr. Tim Harder vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit im Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald. Herr Harder, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen.
Ich muss zugeben, das nächste Thema ist echt für den Anus, also für unseren Hinterausgang. Sie wissen schon, ja, wo die Ausscheidung des Darms den Körper verlässt. Meine Güte, muss ich deutlicher werden. Also, die meisten Tiere nehmen Nahrung durch eine Mundöffnung auf und scheiden sie durch den Anus wieder aus. Und jetzt die Überraschung, das war offenbar nicht immer so. Ein Forscherteam aus Jena hat nun herausgefunden, bei welchem Tier sich als erstem überhaupt ein Anus entwickelt hat. Studienleiter ist Dr. Andreas Heinol. Er ist Professor für Zoologie und er ist Leiter des Phyletischen Museums an der Universität Jena. Herr Heinol, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Das Phyletische Museum widmet sich ganz der Evolutionslehre, also der Frage, wie sich Leben auf der Erde entwickelt hat. Welche Theorien gab es denn bislang zur Frage, welches Tier den ersten Anus entwickelt hat oder hatte sich davor Ihnen niemand mit beschäftigt?
Ja, es gab schon seit 100 Jahren Ideen, und zwar wurde überlegt, wie sich jetzt nun eine Qualle hat nur eine Öffnung zum Darm, die hat nur eine Mundöffnung und diese wird auch immer noch als Mundöffnung bezeichnet. Und dann haben sich schon Zoologen seit 100 Jahren überlegt, wie ist denn nun der Anus entstanden? Und die meisten Ideen, die bisher gelehrt wurden auch, haben sich vorgestellt, dass diese Qualle, also an der Mundöffnung entlang in die Breite gezogen wurde und somit zeitgleich ein Mund und ein Anus aus dieser einzelnen Mundöffnung entstanden ist. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es einen anderen Weg ging, nämlich eigentlich, um eine weitere Öffnung einfach hinzuzufügen und somit zwei Öffnungen zu haben.
Und Sie haben nun den quasi, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, ältesten Arsch der Evolutionsgeschichte gefunden, 550 Millionen Jahre alt, bei Würmern vom Stamm der Xenacoelomorpha. Ja, reiskorngroße Würmchen, offenbar Anuspioniere. Warum sind Sie davon überzeugt, das sind die ersten, die einen Anus entwickelt haben?
Also der Witz an der Sache ist, dass die eigentlich noch keinen Anus haben, sondern eine Öffnung, die dann später zum Anus wurde. Und das Delikate an der Geschichte ist, dass diese Öffnung, die bei diesen Würmern vorhanden ist, erst die Funktion hatte, um Spermien, also Samenzellen, in die Umgebung abzugeben. Ja, es ist somit ein männlicher Gonoporus. Dieses sind Hermaphroditen, also Zwittertiere, die haben beide Geschlechter in dem gleichen Körper, so wie das auch unsere Vorfahren, viele von unseren Vorfahren haben. Und dann muss natürlich eine Öffnung sein, wo dann die Spermien abgegeben werden. Und das ist diese Öffnung, die dann später bei uns zum Anus wurde.
Wie bei uns? Wir sind doch wahrscheinlich nicht verwandt mit so einem Wurm namens Xenacoelomorpha, oder?
Xenacoelomorpha.
Ach so.
Genau. Doch, alle Tiere sind miteinander verwandt und alle haben einen gemeinsamen Vorfahren. Das ist dann so 650 Millionen Jahre her. Und somit, wir teilen zum Beispiel auch ein Vorfahren mit der Fliege. Ja, einen gemeinsamen Vorfahren und auch mit den Quallen. Und somit versuchen wir zu verstehen, wie waren diese gemeinsamen Vorfahren aufgebaut. Wir wissen, dass unser gemeinsamer Vorfahre mit den Quallen noch keinen Anus hatte. Und dann später diese gemeinsame Vorfahre mit diesen Xenacylomorpha Meereswürmern dann eine Öffnung hatte, aber diese war nur dazu da, um Spermien abzugeben. Und dann später in dem gemeinsamen Vorfahren, den wir mit der Fliege teilen, ist diese Öffnung, dann hat sich diese Öffnung verknüpft, dieser Gang verknüpft mit dem Verdauungssystem. Und dann entstand eine gemeinsame Öffnung, die man auch als Kloake bezeichnet. Mhm. Wir kennen ja auch Kloakentiere, zum Beispiel Vögel haben eine Kloake, manche Echsen haben eine Kloake und auch Schlangen haben eine Kloake.
Das ist dann, wo quasi das Geschlechtliche mit dem Darmausgang verbunden ist.
Genau, genau.
War das denn eine zufällige, weitestgehend sinnfreie Mutation oder gibt es für die Trennung zwischen Nahrungseingang und Kotausgang belastbare Gründe? Also war die Evolution da vernünftig?
Also in diesem Fall war es absolut von Vorteil. Und das ist ein Grund ist, dass man, wenn man ein durchgehendes Rohr hat, also von Mund, wie auch bei uns, ein durchgehendes Verdauungssystem mit einem Ausgang, kann man dieses Verdauungssystem regionalisieren. Das ist auch bei uns so. Wir haben den Magen, dieser ist mehr Säure, sauer in der Flüssigkeit. Und dann haben wir im Darm später, was rangeschaltet ist, dann eher eine basische Umgebung. Und somit können wir ganz effizient die Energie aus der Nahrung extrahieren. Das können die Tiere, die nur ein Rohr haben oder einen Sack haben, nicht so gut. Und diese Energie, dass wir eben viel effizienter diese Energie benutzen können und extrahieren können, erlaubte uns, zu größeren Größen heranzuwachsen. Also große Tiere haben alle einen Mund und einen Anus. Zusätzlich können wir erst frühstücken zum Beispiel. Und wir brauchen nicht zwischendurch auf die Toilette gehen und, sag ich jetzt mal, groß machen, bevor wir wieder Mittag essen. Hm. Und somit, weil die Tiere, die jetzt nur eine Öffnung haben, die müssen die Nahrung aufnehmen und dann erst wieder abgeben, bevor sie neue Nahrung aufnehmen. Mhm.
Sie sind ja nun Anus-Experte geworden und haben noch eine Menge anderer Fun-Facts rausgefunden, zum Beispiel über Würmer mit gleich mehreren Aftern auf dem Rücken.
Ja, wir haben natürlich überlegt, also genau die Frage auch, wozu ist denn nun ein Anus von Vorteil? Und dann kann man ja einfach in den Lehrbüchern mal nachschauen und mal gucken, wie das sich überhaupt verhält, weil Anus, der kann auch verloren gehen. Wir haben dann kleine Tiere, die sekundär wieder ganz klein geworden sind, die haben dann einfach den Anus wieder verloren. Hm. Und dann gibt es Tiere in genau dieser Gruppe, die dann wieder größer geworden sind. Und die benötigten dann einen Anus und da keiner vorhanden war, haben sie gleich 50 zum Beispiel Anusse gemacht, ja, auf dem Rücken.
Ja, bisschen übertrieben. Und ich habe gelesen bei Ihnen, es gibt auch Tiere, die durch den After atmen können?
Ja, richtig. Das haben wir zum Beispiel bei Libellenlarven. Bei den Großlibellenlarven, die im Wasser leben, hier auch in unseren Simpeln und so weiter, die atmen über den Anus durch das Pyramidenorgan, so bezeichnet man das.
Ja, und wie war das mit der Seegurke?
Naja, wenn da schon mal eine Öffnung da ist, dann kommen andere Tiere auf die Idee, da doch hineinzukriechen. Und es gibt bei den Seegurken bestimmte Fischarten, die in der Umgebung leben, die haben sich überlegt, jetzt krieche ich da mal hinein, denn dann bin ich beschützt und da lebt es sich sehr gut. Und diese manche Seegurkenarten finden das dann nicht so toll und die haben dann am After Zähne evolviert, gebildet. Diese verhindern dann, dass dort Fische hineinschwimmen.
Ich freue mich schon auf das Buch. Nach Darm mit Charme heißt es dann wahrscheinlich Anus mit Genuss, oder?
Ja.
Ich sage herzlichen Dank an Dr. Andreas Heinoll. Er ist Professor für Zoologie und Leiter des Phyletischen Museums an der Universität Jena und hat den ersten Anus entdeckt. Herr Heinoll, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Radio 1. Die Profis.